kann mir noch jemand ein Glas Wasser bringen? Ich fürchte, ich werde es brauchen. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Der Markus weiß ja nicht, worüber ich predigen will. Wir tauschen uns da immer nicht aus, weil wir der Meinung sind, dass der Heilige Geist das bestens im Griff hat und das auch so zusammenpasst von der Liedauswahl und von allem her. Und er hat vorhin mal so in den Raum geworfen, fand ich spannend, die Frage, er weiß nicht, mit welchem Herzen wir hier sind. Ja. Fest steht, jeder kommt mit seinem Herzen hierher, weil jeder eins hat. Das wissen wir alle. Und es soll tatsächlich in unseren gemeinsamen Überlegungen, die wir so in den nächsten 40, 45 Minuten machen wollen, soll es um unser Herz gehen. Nicht so sehr um das Organ, das gucken wir uns ganz am Anfang auch mal eben an, weil das schon spannend ist. Wir sind ja ein Geschöpf Gottes und so ist das Herz auch aus der kreativen Feder dieses allmächtigen, ewigen Gottes gekommen. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen dann gucken, was wir für ein Herz haben, was da in uns steckt. Vielen Dank dir. In diesen Halter muss man auch Vertrauen haben. Ja, das Herz steckt hier unterm Brustbein, so ungefähr. Ich bin kein Mediziner, wir haben einen hier, der wüsste das jetzt besser. Aber in etwa hier liegt das Herz geschützt unter dem Brustbein, unter dem Brustkorb. Es ist das erste Organ, das im Embryonalentwicklung, in der Embryonalentwicklung angelegt wird. Und es ist autonom. Das werden wir nachher auch noch uns vor Augen führen. Es erzeugt ganz von selbst im Sinusknoten eigene elektrische Impulse und schlägt deswegen von selber, meint man. Ja, so lesen wir das im medizinischen Buch nach. Wir wissen, dass es schlägt, weil Gott es so will. Also ein Herz kann nur anfangen zu schlagen, weil dieser Lebensimpuls da ist. Und es schlägt ungefähr 100.000 Mal am Tag, so circa, und transportiert am Tag circa 10.000 Liter Blut. Trotzdem haben wir am Herzen nie einen Muskelkater. Also es ist ein faszinierendes Organ. Wann hört das Herz auf zu schlagen? Wenn Gott es will. Wenn Gottes Wille für das Schlagen des Herzens zu Ende ist, dann hört es auf. Ja, es sitzt hier hinter dem Brustbein und wenn ich mir hier so draufklopfe, als ich das so mir vor Augen führen wollte, wo das Herz sitzt, musste ich unwillkürlich an die Stelle im Lukas-Evangelium denken, wo dieser Zöllner und der Pharisäer zum Tempel Gottes kommen und der Pharisäer geht da ganz nah mit dem größten Selbstbewusstsein hin und hat auch diesen Zöllner wahrgenommen und spricht dann darüber, ach, er ist so froh. Und dankbar sagt der Pharisäer, dass er so ein guter Mensch ist, dass er nicht so schlimm ist, nicht so schlecht, nicht so abgezockt wie dieser Zöllner, der den ganzen Tag das Dreifache, Vierfache von dem Geld einstreicht, was ihm eigentlich zusteht und seinen Säckel richtig vollstopft. Und dann steht der Pharisäer da aufrecht und wohlgenährt und sehr zufrieden mit sich und der Welt. Und dann wirft, im Lukas-Evangelium wirft der Herr einen Blick auf diesen Zöllner. Und der Zöllner, der traut sich schon gar nicht so nah zum Tempel. Weil der Zöllner, der weiß so, was in ihm steckt. Und er sagt einfach nur, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Also der weiß wohl, wer er ist, der weiß auch, wem er begegnet. Und dieses Bewusstsein, das kann einen Menschen zur Umkehr leiten. Das kann einen Menschen vom sich die Taschen vollstopfen und vom nach eigener Lust und Laune leben zurückführen. Und gespürt hat das der Zöllner in seinem Herzen drin. Denn in unserem Herzen, da ist nicht nur ein Muskel, ein Hohlmuskel, mit Kammern, Vorkammern und Klappen und Blut und sauerstoffarmem und sauerstoffreichem Blut, sondern da steckt viel mehr. Und das wollen wir uns jetzt im Folgenden mal angucken. Wir wollen uns nämlich mal vor Augen führen, was in unserem Herzen nach dem Wort Gottes alles drinsteckt. Denn in Sprüche 4, Vers 23 kriegen wir einen sehr heißen Tipp, einen überwältigenden Ratschlag: mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also das menschliche Herz im Licht der Bibel, im Wort Gottes, und das ist natürlich auch der erste Teil der Überschrift dieser Predigt. Die Predigt hat in ihrer Überschrift drei Teile und wir werden das so stückweise zusammensetzen. Unser Herz ist mal der erste Teil von diesem Predigtthema, der erste Teil aus dieser Überschrift. Und wir waren ja gestern im Männerfrühstück schon zusammen, haben uns da auch schon ein paar Gedanken über unser Herz gemacht. Etwas mehr als 10 Brüder waren wir und wir durften da schon feststellen, ein Bruder hat es so schön auf den Punkt gebracht, als wir uns Gedanken gemacht haben, was steckt denn eigentlich im Herzen nach dem Wort Gottes so alles drin, da hat er einfach nur gesagt, ja, so ziemlich alles. Und man kann das bezeichnen mit dem Denken, dem Fühlen, dem Verstand, dem Treffen von Entscheidungen und wir wollen uns mal ein paar Stellen in der Bibel angucken, wo wir das erkennen können. Wer keine Bibel dabei hat oder wem das jetzt zu stressig ist, wenn ihr zuhören wollt, hört zu. Wer es nachschlagen will, schlägt es nach, kein Problem. Wir nehmen mal 1. Könige, Kapitel 3. Das ist relativ weit vorne in der Bibel. Das erste Buch der Könige, Kapitel 3. Und dort in Vers 12. Die Geschichte ist den meisten eigentlich bekannt. Wir wissen ja, Salomo, der weiseste Mann, der jemals unter der Sonne Gottes gelebt hat, hat sich eben nicht, als er König geworden ist und von Gott gefragt wurde, was willst du, dass ich dir gebe, hat er sich eben nicht Macht und Reichtum und ja Dinge gewünscht, die eigentlich auf der Hand gelegen hätten als König, sondern er hat sich ein weises Herz gewünscht. Und das lobt Gott, das stellt er hervor und wir lesen das mal in Vers 11. 1. Könige, Kapitel 3, Vers 11. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechtes. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Also ein weises und verständiges Herz, das kann man sich nicht einfach machen. Da hilft auch vieles Studieren nicht. Da sammelt man nur Wissen an. Ein weises und verständiges Herz, das kriegt man vom Herrn. Das Fühlen. Markus, Evangelium, Kapitel 7. Drei Verse. Markus, Kapitel 7. 14, 21 und 22. Das Herz des Menschen steht da bei mir in der Schlachterübersetzung in der Überschrift. Die Quelle der Verunreinigung. Unser Herr ist ja immer wieder mal angetastet worden, wo er vermeintlich mosaische Gesetze übertreten hat. Dann kamen die Pharisäer, haben dem Finger drauf gezeigt und haben gesagt, was tust du da? Wie kannst du hier unser gutes altes Recht, was wir von den Vätern überliefert bekommen haben, in Frage stellen, antasten? Und so war das auch mit dem Essen, mit dem Händewaschen, mit den Reinheitsvorschriften. Und unser Herr stellt dann was klar und sagt, und er rief, also Vers 14, und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und dann in Vers 21. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Es ließe sich noch fortsetzen. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Aus dem Herzen. Eine Menge Gefühle und Gedanken. Der Verstand sitzt im Herzen. 5. Mose 29, wir springen wieder etwas nach vorne. 5. Mose Kapitel 29. Wie gesagt, wem es zu anstrengend ist, hört zu. 5. Mose 29, Vers 3. Ich lese schon ab Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben. Spannend. Also du kannst so viel Wunder anschauen, wie du willst. Du kannst so viel Wunder sehen, so viel Erstaunliches erleben, wie du magst. Das wird dich nicht zwangsläufig in ein verständiges Herz führen. Die Pharisäer wollten unseren Herrn immer herausfordern und haben gesagt, zeig uns ein Zeichen. Noch ein Zeichen. Da hat er aber schon Tote auferweckt. Und er hat gesagt, ihr seid ein falsches Geschlecht, ihr braucht kein Zeichen. Verstocktes Herz habt ihr. Also ein verständiges Herz, das bekommen wir nicht, indem wir Wunder beobachten und staunen, sondern ein verständiges Herz, das bekommen wir vom Herrn. Die Gnadengabe Gottes ist es, ewiges Leben in Jesus Christus zu haben, unserem Herrn, heißt es in Römer 6, Vers 25. Ja, und auch die Entscheidungen, die werden in unserem Herzen getroffen. Daniel hat zum Beispiel so eine Entscheidung getroffen. Wir schauen mal in Daniel gleich im 1. Kapitel. Daniel kommt nach Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dann kommt Daniel. Kapitel 1, Vers 8. Wir wissen, dass Daniel mit zu den Exportierten gehörte, mit zu den Verschleppten, weil er sehr gebildet war, gut ausgebildet, gut erzogen. Und am Hof des Königs, des babylonischen Herrschers, sollte ihm Götzenopferfleisch vorgesetzt werden. Und er hat sich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich liebe meinen Herrn. Ich will nicht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Und dann lesen wir hier in Kapitel 1, Vers 8, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also das war kein schlechtes Essen, was der da abgelehnt hat, dankend. Das war vom Feinsten, aber es war eben fremden Göttern geweiht und geopfert und deswegen kam es für ihn nicht in Betracht. Er wollte seinem Gott die Treue halten. Und Römer 10, Vers 10, die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch im Leben treffen kann. Alle anderen Entscheidungen sind nachrangig. Manche warten Jahrzehnte und manche treffen sie nie. Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also auch diese Entscheidung, sich retten zu lassen, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, durch die Gnade unseres Gottes, durch dieses Angebot der Vergebung in unserem Herrn Jesus Christus, die wird im Herzen getroffen. Also in unserem Herzen, da spielt sich eine Menge ab. Wo ist Liebeskummer? Im Herzen. Die ganze Verliebtheit, das Hoch und Runter, das Auf und Ab, das Hin und Her, alles im Herzen. Und wenn wir jetzt zu Gott, unserem Arzt, gehen und sagen, Herr, mach mir eine Diagnose, dann gucken wir in Jeremia 17 und können uns das mal vor Augen führen. Das ist eine ganz knappe Diagnose. Wir haben uns jetzt ganz viel mit den Dingen beschäftigt, die in unserem Herzen alle bewältigt werden müssen. Und jetzt erfahren wir, dass es unser Herz. Ja, lesen wir mal. Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? In anderen Übersetzungen heißt es, arglistig ist das Herz, mehr als alles und unheilbar, verzweifelt böse. Luther, hatten wir in der Einleitung schon gesagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Und mit diesem Ding sollen wir nun das alles bewältigen, was wir uns gerade durchgelesen haben. Denken, fühlen, Verstand, Entscheidungen und wollen gerade auslaufen, wollen Erfolg haben im Leben und glücklich werden. Es gibt eine Reinigung dieses Herzens. Apostelgeschichte 15. Es gibt Rettung. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt, nachdem man so wie der Zöllner erkannt hat, dass man Buße nötig hat, weil man von Geburt an und mit vielen Entscheidungen Gott hinter sich gestellt hat, beiseite gelegt hat, ein Leben ohne den geführt hat, dem man das Leben verdankt, wenn man begriffen hat, wie dieser Zöllner, wo man steht und umkehren will zum Herrn und dahin kommt, dass man sagt, ich will Gott lieben. Und ich brauche Vergebung. Und das annimmt und mit dem Herzen glaubt. Dann erlebt man Reinigung im Herzen. Und wie man an diese Reinigung kommt, da haben die damals hier in der jungen Kirchengeschichte, kann man sagen, in den erstlichen Gemeinden heftig gestritten. Und das ist uns hier so ein bisschen in Apostelgeschichte 15 mitgeteilt. Da gab es nämlich einige von den Juden, die meinten, naja, das ist schon alles richtig mit dem Jesus, aber ihr müsst euch beschneiden lassen, so wie das die Juden früher auch gemacht haben, sonst ist das nichts Ganzes. Und das ist falsch. Der Glaube allein rettet, so wie wir es gerade gelesen haben. Und da kamen die dann auch drauf. Die haben dann heftig diskutiert. Die kamen natürlich aus unterschiedlichen Lebensprägungen. Die Juden, ist ja klar, die haben ja damit gelebt, sind damit aufgewachsen. Und da haben die diskutiert. Und dann lesen wir in Vers 7, Apostelgeschichte 15, Vers 7. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden, also nicht nur das jüdische Volk, nicht nur die Israeliten, erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Petrus war speziell zu den umliegenden Völkern geschickt worden. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Jetzt können wir doch aufatmen, oder? Also jeder, der jetzt diesen wunderbaren Schritt getan hat, der alle Vorbehalte seines Egos, das auf dem Thron bis ans Lebensende sitzen bleiben möchte, ausgeräumt hat und gesagt hat, ja, ich will frei sein. Der hat jetzt ein gereinigtes Herz. Aber wenn ich hier so in eure Gesichter gucke, dann scheint ihr mir nicht zuzustimmen. Ist das so? Sind wir jetzt nicht völlig beschwerdefrei? Hallo? Alle wach? Alle da? Sind wir nicht beschwerdefrei? Wir haben doch gerade gelesen. Der Herzenskenner, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Was ist jetzt mit der Diagnose aus Jeremia 17? Können wir die jetzt nicht in die Tonne kloppen? Was ist los? Gibt's da keinen Selbstreinigungseffekt? Wird doch so oft verkauft, oder? Wenn wir da irgendwie so tolle Waschbecken oder Küchengeräte kaufen. Da gucken immer die Frauen natürlich zuallererst drauf. Wie viel muss ich denn da putzen? Und dann gibt's ganz tolle Oberflächen. Übrigens alles auch wieder abgeguckt aus der Natur, ja? Lotusblüteneffekt heißt es dann. Genial. Eine so geniale Oberfläche von Gott kreiert, dass Lack sogar einfach abläuft. Ganz feine Härchen, die das transportieren. Es klebt einfach nicht. Nee, unser Herz hat keinen Selbstreinigungseffekt. Es ist zwar gereinigt, aber es kann wieder schmutzig werden. Und das ist das Problem. Und deswegen guckt ihr so, wie ich auch oft gucke. Und wenn wir etwas erfahren wollen, wie die Dinge zusammenhängen, dann haben wir so ein knappes Neues Testament und so ein dickes Altes Testament, wo unheimlich viel über Leute geschrieben wird, die schon lange tot sind und die aus unserer Sicht, wenn wir das heute so betrachten, eine Menge falsch gemacht haben. Und dann kam Gott der Allmächtige und hat die zu Recht gestraft, oder? Aber das ist uns deswegen so ausführlich mitgeteilt, weil es ein warnendes Beispiel sein soll. Wir schlagen dazu mal den Hinweis aus dem Neuen Testament auf in 1. Korinther 10 und lesen das kurz nach. Warum wir dieses dicke Alte Testament und diese Geschichten haben, warum das überlebenswichtig für uns ist und erkenntnisreich. 1. Korinther 10. Wir lesen 1 bis 6 und 11 und 12. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind, also unter der Führung Gottes in der Wüste bei der Wanderung damals, und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, das Gott damals trockengelegt hatte. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und weiter in Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Also wir brauchen auf das Volk nicht von oben herab runter zu gucken auf Israel, sondern wir sollen uns mit dem Bewusstsein, mit diesem Handeln der Menschen beschäftigen, dass auch sie ein Herz hatten, wie wir eins haben. Und jetzt gucken wir uns einfach nur in zwei Propheten, einmal für das Nordreich, einmal für das Südreich, an, wie dort die Diagnose damals lautete. Und wir gucken uns auch an, wie Gott seinem Volk nachgegangen ist und welchen wunderbaren Aufruf der Herr an seine Kinder gerichtet hat. Gott wollte wissen, was im Herzen des Volkes steckt. 5. Mose 8, wer noch Kraft hat zum Blättern. 5. Mose 8, 2 und 3. Ich lese ab Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Alter Bund, ja? Wenn du das Gebot tust, liegt darin das Leben. Wir heute leben durch den Glauben. Wir können zu Jesu wunderbarem Erlösungswerk nichts hinzufügen durch unser Tun. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also Gott ist mit seinem Volk so umgegangen, dass dem Volk vor Augen geführt würde, was in ihrem Herzen ist. Und wir wissen, was da alles rausgekommen ist. Und es gab auch immer wieder Lichtblicke in der Geschichte dieses Volkes. Tolle Lichtpunkte, wo Könige wirklich dem Herrn nachgefolgt haben, ihn gesucht haben. Ein Beispiel aus 2. Chronik 16, Vers 9, wo wir aber auch gleich wieder sehen, wo ein verzagtes Herz Probleme bereitet. 2. Chronik 16. Da haben wir einen König, nämlich Asa, der packt die Dinge an sich ganz gut an. Der fängt an in Kapitel 14 und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Ja, dann hat er wieder versucht, das Volk zurück auszurichten auf den Herrn. Und dann hat ihn aber doch der Mut verlassen. Und davon lesen wir in Kapitel 16. Und dann kommt, nachdem er wankelmütig geworden war, Hanani zu ihm, der Seher. Vers 7. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Und die werden wiederkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubiter ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn, jetzt kommt's, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Da ist das Problem. Asa war ein Mann, der Gott nachfolgen wollte. Er wollte das Volk wieder ausrichten auf den Herrn. Und an diesem Punkt stolpert er. Warum? Weil er ins Zweifeln gekommen ist, weil er ein ungeteiltes Herz nicht hatte. Sein Herz war verzagt. Das merken wir uns mal mit dem ungeteilten Herzen. Das ist übrigens der zweite Punkt aus unserer Predigtüberschrift. Unser Herz, ungeteilt, sollte es sein. Sein Sohn, 2. Chronik 17 geht's los mit Josaphat. Der macht es gut. Als der bedroht wird und bedrängt wird, können wir nachlesen in Kapitel 20 dort, Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat. Ja, auch Furcht ist ganz normal. Aber zu wem gehe ich mit meiner Furcht? Sein Vater, der ist noch zu einem verbündeten König gegangen. Josaphat geht direkt zum Herrn. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und weiter unten in Vers 12 heißt es, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Ja, wie wir heute in der Einleitung schon gehört haben, manchmal fühlen wir uns wie ein Würmchen. Dieses Empfinden hatte Josaphat auch. Gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also ein ungeteiltes Herz ist wichtig. Und wenn wir jetzt mal die beiden Propheten kurz angucken, die beiden kleinen Propheten, Hosea und Joel, die bringen uns in ganz wenigen Versen ganz deutlich vor Augen, was am Ende trotzdem mit dem Volk kam. Denn solche Könige, wie wir sie hier gelesen haben, die ihr Herz auf den Herrn ausgerichtet haben, waren selten. Und es ging immer weiter bergab, weil sich eben doch erwies, dass das Volk Israel ein geteiltes Herz hat. Das Volk Israel hat sich nach anderen Dingen ausgestreckt. Es wollte sein wie die Völker um es her. Es hat die Welt um sich her lieb gewonnen. Wir wollen Könige haben, wir wollen sein wie die anderen. Wir wollen mithalten können. Und in Hosea lesen wir in Kapitel 4 die Diagnose. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen. Und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land und alle müssen verschmachten. Und 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Und Vers 12 noch zuletzt. Mein Volk befragt sein Holz. Ja, also die Götzen, die sie sich geschnitzt haben. Und sein Stab wahrsagt ihm. Denn der Geist der Hurerei hat sie verführt, dass sie ihrem Gott durch Hurerei untreu geworden sind. Und in Kapitel 5, Vers 4. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn ein Geist der Hurerei ist in ihrem Herzen und den Herrn erkennen sie nicht. Also sie haben alles, was sie selber angepackt haben, mehr lieb gewonnen als den Herrn und aus dieser Liebe zu all dem anderen haben sie die Kraft verloren, umzukehren zum Herrn. Joel, einfach ein paar Blätter weiter. Joel war ein Prophet, der in Juda tätig war, im Gegensatz zu Hosea, der Israel belehren sollte. Und da haben wir es auch gleich in den ersten Versen im Kapitel, 2, 3 Verse. Joel, Kapitel 1, 13 bis 15. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, jammert, ihr Diener des Altars. Kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Warum? Es gibt Grund dazu, weil es übel steht mit dem Volk. Und dann kommt der Aufruf. Gott lässt sein Volk nicht hängen. Immer wieder hat er sich an seine Kinder gewandt. In Hosea, wir blättern wieder zurück in Kapitel 6. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.
Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Kommt uns das bekannt vor? Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Das ist ein klarer Hinweis auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus, der nach 2 Tagen wieder auferstanden ist und als erster ins ewige Leben eingetreten ist, uns voran. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Und in Joel ist es noch deutlicher, der Aufruf. Da finden wir ihn in Kapitel 2, Vers 12. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Ein Mensch, der sich zum Herrn wendet, wird immer auf diesen fantastischen, einzigartigen Herrn stoßen. Gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn, das Übel, das er über sein Volk gesprochen hatte, weil es ihm untreu wurde. Also das als warnendes Beispiel. Wo liegt jetzt die Lösung? Wo liegt die Lösung? Wir haben jetzt hier gelesen in 2. Chronik, war von diesem ungeteilten Herzen und von diesem geteilten Herzen die Rede. Lasst uns mal in Psalm 86 ein Gebet lesen, ein Gebet Davids, der auch ein Problem mit seinem Herzen hatte. Psalm 86. Weise mir, Herr, deinen Weg, heißt es in Vers 11. Damit ich wandle in deiner Wahrheit. Bis dahin kennen die meisten ihn auswendig. Richte mein Herz auf das eine. Dass ich deinen Namen fürchte. Was heißt seinen Namen fürchten? Sollen wir Angst haben vor Gott? Nein, natürlich nicht. Das Herz auf das eine richten, dass ich deinen Namen fürchte, heißt Gott wirklich ernst nehmen. Wissen, wer er ist. Ein ungeteiltes Herz haben. Das Herz eben auf ihn ausrichten und nicht auf ihn und. Denn das Herz hat es dringend nötig, auf ihn ausgerichtet zu sein. Psalm 32 sagt uns der Herr, dass er dem gerne folgt. Ja, wir haben hier jetzt gerade die Bitte Davids gehört, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. In Psalm 32 verspricht uns der Herr in den Versen 8 bis 11, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben, mit Zaum und Gebiss in ihrem Geschirr. Muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Also die Lösung, wir haben zwar keinen Selbstreinigungseffekt, aber wir können uns ausrichten, immer wieder. Und unsere Herzen reinigen lassen. Und wir können da direkt nochmal anknüpfen an dem, was wir letzten Sonntag schon gehört haben. Es ist übrigens interessant, dass der Herr so viele Botschaften aneinander reiht, die ganzen letzten Wochen, die in eine Richtung zeigen aus meiner Sicht. Jakobus 4. Jakobus 4, 8 und 9. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Kennt ihr das Elend eines geteilten Herzens? Kennen wir das Elend eines geteilten Herzens? Ich kenne das Elend. Eines geteilten Herzens. Paulus beschreibt das im Kolosserbrief ganz anschaulich mit dem Garderobenwechsel. Das wollen wir uns, bevor wir uns auf die Zielgerade begeben, noch anschauen. Kolosser 3. Da spricht Paulus davon, dass es darum geht, was abzulegen und was anzuziehen. Und das ist recht anschaulich. Kolosser Kapitel 3, ich lese mal ab Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also unsere Ausrichtung, die Ausrichtung unseres Herzens soll auf Christus sein, auf seine Wesenszüge, auf seine Eigenschaften. Nicht auf dem, was in der Welt ist. Was ist in der Welt? 1. Johannes 2, Vers 15. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das sind die Dinge, die die Welt kennzeichnen. Und dann sagt er, geht es weiter, tötet daher in Vers 5 eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also da begegnen uns die Dinge wieder, von denen wir vorhin schon erfahren haben, dass sie ihren Ursprung in unserem Herzen haben. Und dann kommt die Empfehlung in Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Wieso können wir das ablegen? Wieso können wir das ablegen? Weil wir, wie es in Vers 3 oben heißt, gestorben sind. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also der alte Mensch, dem wir den Rücken kehren dürfen, den wir ablegen dürfen, wie Kleidungsstücke. Stellt euch euren Kleiderschrank vor. Ihr seid ein neuer Mensch und räumt alles, was ihr an Klamotten da drin habt, aus. Alles raus. Raus. Restlos. Und dann kommt die neue Kleidung rein. Was ist die neue Kleidung? Vers 10. Und den neuen angezogen habt. Also den neuen Menschen. Geht los in Vers 9. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann kommen diese Eigenschaften in Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Also die ganze alte Kleidung kommt aus dem Kleiderschrank raus. In dieser Kleidung haben wir diese Taten vollbracht, die im Widerspruch zu Gott stehen. Jetzt kommt neue Kleidung, die wir von Gott kriegen, in den Kleiderschrank rein. Und jetzt ziehen wir uns nur noch diese Sachen an. Was machen wir jetzt aber manchmal? Wir gehen zu den alten Kleidern rüber, weil die haben schon gut gepasst. Und das war auch eine coole Zeit, oder? Ab und zu. Und dann nehmen wir uns die Sachen wieder und schlüpfen mal wieder in die Hose und legen die Hose auch wieder in den Schrank zu den anderen Sachen. Und da liegt das Problem. Und dann haben wir keine ungeteilte Garderobe, kein ungeteiltes Herz, sondern dann sind wir wankelmütig. Dann gehen wir zurück in unser altes Leben, holen uns die alten Klamotten wieder und tun auch wieder das, was wir mit den alten Klamotten getan haben. Hätten wir sie doch verbrannt, entsorgt. Also dieser Wechsel konsequent gemacht, tut Not. Tötet eure Glieder. Klingt dramatisch. Heißt nichts anderes als das, was wir hier vorhin schon gelesen haben, was aus unserem Herzen an Schlechtem rauskommt, vom Leben abschneiden. Keinen Zugang zum Leben geben. Wir sind als Christen, als wiedergeborene Christen, diesen Dingen gestorben. Da gibt's dieses wunderbar treffende Beispiel. Ein Trinker, alkoholsüchtig, stirbt irgendwann, wird beerdigt. Was meint ihr, was passiert, wenn wir jetzt eine Flasche Whisky auf das Grab stellen? Kommt da die Hand und holt sich den Whisky? Nein. Nichts. Der ist tot. Jetzt kann er nicht mehr trinken. Das ist das Bild. Wenn wir wirklich diesen Dingen gestorben sind, und wir sind ihnen gestorben, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, heißt es hier in Vers 3. Das gilt uns nicht mehr. Wir sind wie der tote Trinker, wir greifen nicht mehr zum Alkohol, weil wir diese Herausforderung, diese Versuchung abgeschnitten haben vom Leben. Und so sollen wir das mit diesen Dingen machen, die hier aus dem geteilten Herzen kommen. Legt ab, zieht an und zieht das Band der Liebe an, in der, als Vollkommenheit, heißt es in Vers 14, über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. In einem ungeteilten Herzen kann der Friede Gottes regieren. In einem geteilten Herzen ist der Friede Gottes den ganzen Tag angefochten, unter Beschuss, im Streit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Puh. 3 Minuten, 4 Minuten noch, um einen guten Schluss zu kriegen. Es geht darum, dass wir uns Dinge von unserem Herzen reißen, die geeignet sind, es zu teilen. Wir haben uns im Männerfrühstück zum Beispiel damit beschäftigt, dass in einem geteilten Herzen nicht mehr nur die eine Tür drin ist, ja, wie wir das vorhin im Psalm gelesen haben. Richte dich auf das eine aus, sondern da finden sich manchmal auf einmal mehrere Türen. Noch eine Tür zur Welt zum Beispiel oder eine Tür zu irgendeiner besonderen Vorliebe. Und dann finden da Dinge Ein- und Ausgang und wir merken ja, dass wir unser Herz nicht beherrschen. Wer von euch kann, bevor er eine Entscheidung trifft, in seinem Herzen zuerst mal die Regler einstellen, dass das dann auch wird? Wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr euch ärgert, wo Zorn in euch aufsteigt, können wir das justieren? Wie wir reagieren? Unser ganzes Denken, Fühlen, Empfinden? Das ist für uns, das ist unserer Steuerung, unserer unmittelbaren Steuerung und Einflussnahme komplett entzogen. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses Herz ausgerichtet ist, treu. Und Israel, über das wir vorhin ja viel gehört haben von schlechten Diagnosen, ist übrigens auch zurückgekehrt. Also zunächst mal ist es natürlich verschleppt worden, das wissen wir alle. Dann war es in Gefangenschaft, 70 Jahre lang. Und dann kam es zurück Und wir können in Esra und Nehemia nachlesen, wie das gelaufen ist. Und dann kamen die zurück nach 70 Jahren und haben festgestellt, jetzt haben wir ein Problem. Zwei, drei Stellen schauen wir noch nach. Geht mal in Esra. Esra 9. Die kommen zurück und stellen etwas fest. Kapitel 9. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, also zu Esra, und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägypten und Amoritern. Also Israel hat nicht darauf geachtet, in der Gefangenschaft für sich zu bleiben. Und wir wollen das jetzt mal gleichsetzen mit dem ungeteilten Herzen. Sie haben sich nicht auf das eine ausgerichtet, sondern sie haben alles in ihr Herz hereingelassen, was dort in der Fremde auf sie einströmte, und haben sich vermischt. Denn sie haben, heißt es dann in Vers 2, von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und so eine Vermischung findet auch in unserem Herzen statt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mit Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und dann betet Esra, und dann heißt es in Kapitel 10, während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Hast du schon mal über dein geteiltes Herz geweint? Und Shechanja, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Haben wir gerade verstanden, was wir da gelesen haben? Das ist gewaltig. Die haben Familien gegründet, sind jetzt mit den Frauen und den Kindern hier, und sehen, das geht nicht. Da wird Gott nie mit mir gehen. Jetzt treffen die Entscheidung, diese Frauen und die Kinder wegzuschicken, damit nichts mehr zwischen ihnen und ihrem Gott steht. Ich bin froh, dass ich damals nicht gelebt habe. Aber wenn unser Herz geteilt ist, dann kann das genauso schmerzhaft werden, genauso herausfordernd aufzuräumen und Dinge rauszutun, die zwischen uns und unserem Herrn stehen. Dinge, die uns lieb geworden sind, die uns ans Herz gewachsen sind. Das kann gewaltig werden. Und die machen das. Heißt in Vers 17, und sie erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, bis zum ersten Tag des ersten Monats. Und wir wissen, dass unter der Führung Nehemias dann Jerusalem und die Mauern aufgebaut worden sind, die Stadt wiederhergestellt wurde, vor allen Dingen die Mauer mit den Toren zum Schutz nach außen, gegen inneren Widerstand, gegen äußeren Widerstand. Und das sind alles Bilder, lest das nach in Ruhe, Esra, Nehemia, Mauern bilden, Tore einsetzen, damit wir entscheiden können, was hat Zugang zu unserem Herzen. Ein paar Zeilen noch in Nehemia, die das menschliche Wesen unglaublich auf den Punkt bringen. Wenn Gott uns nachgeht und mit uns redet, er will uns ja gar nicht unbedingt züchtigen, aber manchmal ist es einfach notwendig, wenn wir nicht bereit sind, unser Herz zu reinigen. Und wir lesen hier, Nehemia lässt nochmal Revue passieren, was da so war. Und wir wollen mal ein paar, 6 Verse noch lesen. In Kapitel 9, Verse 4, ab Vers 24 lese ich. Ja, ab Vers 23. Du machtest ihre Kinder zahlreich, also das Volk Israel, wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei Gut gefüllt. Ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten, doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Kennen wir das von uns in unserem Herzen? Wir haben ein geteiltes Herz und es bringt ein Problem in unser Leben und dann schreien wir zu unserem Herrn wegen diesem akuten Problem und der Herr ist barmherzig und hilft uns raus. Und dann ist das Problem weg. Und die Sorge um das geteilte Herz ist auch weg. Und dann machen wir weiter wie gerade eben. Bis zum nächsten Mal. Das kann's nicht sein. Also das Herz muss sorgfältig gereinigt werden. Das kann wehtun, wie wir gelesen haben in Esra. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie, wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, nach dem alten Bund, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade hat dieser Gott, weil er unser Leben gesehen hat und unsere Unfähigkeit, durch Werke Gerechtigkeit zu erlangen, seinen Sohn hergegeben, wie wir in der Einleitung schon gehört haben. Christus ist gestorben, damit wir leben. Ich will noch kurz beten mit uns. Ja, Herr, in unserer Brust schlägt ein trotzig und verzagt Ding. Und von ihm geht das Leben aus. Deswegen sollen wir es in besonderer Weise behüten und darauf Acht haben. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns vor Augen stellst, wie wichtig es ist, ein ungeteiltes Herz zu haben. Und wir wollen deinem Rat folgen und dieses Herz reinigen. Wir wollen uns demütigen vor dir, wie uns auch in Jakobus 4 geraten wird, und uns dir nahen, denn du bist ein einzigartiger Gott. Der sich zu uns naht und Vergebung und Barmherzigkeit hat. Und wir beten, dass du uns den Mut gibst, uns auch die Dinge vom Herzen zu reißen, die wir liebgewonnen haben, die sich zwischen dich und uns gedrängt haben, dass wir nicht mehr in die alten Kleider schlüpfen, sondern sorgfältig aufräumen. Hab Dank, dass du uns die Kraft dazu schenken kannst. Und hab Dank, dass du uns bedingungslos liebst. Amen.